Und dann sagt er zu mir, was machst du da? Dann sage ich so, ja, Rotweinsauce. Bin dann heim und habe dann erstmal so für mich maximal runterkommen müssen. Es ist, es bleibt ein Wirtshaus. Ist und bleibt ein Wirtshaus.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerk-Studios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerk-Studios in Regensburg. Und heute habe ich einen Mann zu Gast, der hat gar nicht weit. Er ist quasi, bist du zu Fuß da oder bist du mit dem Radl da oder bist du doch mit dem Auto gefahren?
Nein, ich bin zu Fuß da.
Ah, okay. Du hast nämlich wirklich gar nicht weit. Und ich freue mich, dass du da bist, der Betreiber des Storstadt und einem Sternelokal und der Koch der deutschen Nationalmannschaft, Männer und ein, ja, kann man sagen, ein Weitler.
Unbedingt.
Für alle Nicht-Bayern, das werden wir später klären, was die genaue Beschreibung eines Weitlers ist. Und das erste Mal natürlich hier bei uns im Podcast. Und wenn du den Podcast noch nicht so gut kennen solltest, dann ist es üblich, wie bei jedem Rendezvous, dass der einlädt, nämlich ich, dem, der kommt, was schenkt. Deswegen kriegst du ein Geschenk. Und das Geschenk, das der Gast immer kriegt, ist auch gleichzeitig ein bisschen das erste Thema, über das wir reden werden. Und auch wie beim letzten Mal ist es ein bisschen ein humoristischer Ansatz. Du wirst gleich verstehen, warum. Mach auf, bitte. Und
schauen wir mal. Oh, original Schöttbullar.
Ja, genau, Schöttbullar.
Sehr schön.
Haben wir dir besorgt. Und weil das gleich das erste Thema aufmacht, quasi aus deinem Leben. Und zwar, du hast das Lokal Storstadt, habe ich schon gesagt. Und das ist ein schwedisches Konzept. Und das liegt daran, das darf ich vorwegnehmen, nehme ich mal an, dass deine Frau Schwedin ist.
Das ist die Official Version.
Okay, ist es, stimmt das gar nicht?
Tatsächlich habe ich meine Frau erst, dazu ein halbes Jahr später kennengelernt, nachdem ich den Namen schon festgelegt habe. Also, ich habe ja in Schweden gearbeitet, in Stockholm, und ich war schon immer großer Schweden-Fan. Und es war dann tatsächlich so, ich habe dann immer überlegt, okay, wie nenne ich das Kind da oben? Also, und mein neues Restaurant, was soll das für eine Aussage haben? Was ist das Hauptthema, das mitschwingt. Und dann bin ich schnell auf Skandinavien gekommen und dann habe ich einen skandinavischen Namen dafür gesucht, weil das ist ja immer irgendwie doof, wenn man das dann Anton Schmaustübel nennt oder also
schöner Name für Stübel wird überhaupt unterbewertet.
Stübel ist grundsätzlich unterbewertet, super. Aber oder ich habe dann einmal überlegt, ob ich so ein bisschen den alten Lateiner raushängen lasse und dann ist irgendwie einen lateinischen Namen gibt und so. Also auf jeden
Domus
Fall,
Schmausus.
Oder Otium oder was der Geier was. Schon, was ja. Also einfach irgendein Schmarrn. Und dann bin ich in Skandinavien hängen geblieben und dann war das auch aufgrund der, habe ich schon gewusst, okay, es soll schon skandinavisch eingerichtet werden und dann aus dem hat sich dann ein Name ergeben. Und Großstadt so für Regensburg, da bist halt so das Augenzwinkern auf die Großstadt Regensburg. Und so ist dann der Name entstanden. Und jetzt in der offiziellen Version sage ich natürlich immer deswegen, nur wegen meiner Frau.
So. Aber hast du die in Schweden kennengelernt?
Nein, in Regensburg.
Ach, lustig. Aber war das schon so, dass du auf sie angesprungen bist, deswegen, weil du so Schweden-affin warst? Oder? Also wenn die jetzt aus Kam gewesen war, hättest du es dann auch erwischt?
Das ist eine Fangfrage.
Ja, natürlich.
Das weiß ich nicht. Aus Kam vielleicht nicht, also das ist der Dialekt zu hart. Aber nein, Schmarrn.
Oh, jetzt kommen wir schon in die Feinheiten.
Jetzt kennen wir schon die Feinheiten. Nein, Schmarrn. Aber ich glaube, dass das da zweitrangig war, aber hat sicherlich positiv reingespielt.
Jetzt spielen wir mal das ganze Spiel von vorn. Mhm. Anton Schmaus, du bist, ich habe gesagt, Weitler. Beschreib mal die Umgebung, in der du aufgewachsen bist.
Also ich bin in Fichtach, a.k.a. Feder, aufgewachsen und in einem Wirtshaus-Hotelbetrieb, der seit damals 12 Generationen in Familienhand war. Und also bin halt voll mit sozialisiert im Wirtshaus sozusagen. Also ich bin immer an der Theke mitgestanden, sobald es ging, und habe mit Mitkäufer Eischenger und bin am Stammtisch gesessen, habe mit Korken gespielt mit den Senioren nach der Kirche, Und auch so haben wir am Dienstagabend, wenn Kartenrunde war oder was der Geier was. Und grundsätzlich, also in einem Wirtshaus aufgewachsen und natürlich die Region, wer das kennt, das ist ja eine sehr bodenständige, wie soll ich sagen, eine Region, wo hingelangt wird, wo man arbeiten muss. So, also wo einfach nur so
klare Sprache,
ja. Sehr wichtig, ja. Sehr klare Sprache, sehr direkt immer, und so bin ich aufgewachsen. Ja.
Und jetzt hättest du ja quasi das dort übernehmen können, war wahrscheinlich sogar so angelegt, oder? Und dann, was ist dann passiert oder warum ist das nicht passiert?
Ja, es war so, natürlich so gewünscht und eigentlich auch von mir so geplant, dass ich dann später mal den elterlichen Betrieb übernehme, was ja eigentlich auch so die logische Konsequenz ist. Und ich habe aber dann schon, also ich habe schon immer gesagt, ich würde gern Sternekoch werden. Also es
Hast du schon immer?
Eigentlich, also als ich mich dann da in der 11. Klasse entschieden habe, dass ich Koch werde, war eigentlich schon klar, okay, also wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Und bin dann auch natürlich in ein Sterne-Restaurant zum Lernen gegangen in Baden-Württemberg. Und das hat mir dann nach einer gewissen Anfangsschwierigkeit oder nach gewissen Anfangsschwierigkeiten hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich auch durchaus ein Händchen dafür habe. Und am Anfang habe ich immer noch gedacht, ich studiere noch und mache irgendwas Betriebswirtschaftliches hinten drauf auf die Lehre und kümmere mich dann. Aber ich habe dann gemerkt, okay, ich bin eigentlich in dem Beruf ganz gut
aufgehoben. Was heißt denn ein Händchen haben?
Bei Koch,
was heißt denn das? Also für diese Karriere jetzt nicht, dass man.
Also ich glaube, dass man so ein gewisses Geschmacks, also dass man einen sehr guten Geschmackssinn haben muss, also dass man wissen muss, was schmeckt jetzt, also was zusammen. Gut, genau, was schmeckt zusammen gut, und Kreativität ist wichtig. Also dass man einfach auch sich Dinge vorstellen kann im Kopf, wie könnten die sein, und die dann auch in die Umsetzung kriegt. Das ist dann die handwerkliche Komponente davon. Das Handwerk an sich, da war ich mit Sicherheit nie der Stärkste. Also so praktisch in dem, wie schnell kann ich ein Fleisch zerlegen oder einen Fisch zerlegen oder wie präzise mache ich das und das. Also da hat es immer andere gegeben, die das sicherlich besser kennen als ich oder mit Sicherheit auch besser kennen als ich. Aber ich habe immer ein sehr gutes Geschmacksverständnis gehabt, einen sehr hohen Grad an Kreativität, und ich glaube einfach, dass ich ja der Umsetzung stark dann bin letztendlich, dass ich ja sagen kann, okay, so machen wir das jetzt und ja.
Also dann warst du in Baden-Württemberg, hast dort gelernt, hast währenddessen festgestellt, okay, das könnte funktionieren für dich, also also deine Fähigkeiten, Kreativität, Umsetzung ist alles da, und dann warst du fertig mit der Lehre und dann?
Dann habe ich meinen Chef damals gefragt, was empfehlen Sie mir, und dann hat er gesagt, ich habe einen Job für dich. Habe ich schon ausgemacht, du kannst in Lugano anfangen. 1. September, direkt nach der Lehre. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also Lugano, schön, mach ich. Also, okay. Und ich spreche zwar kein Italienisch, aber wird dann schon kommen. Und letztendlich bin ich dann in Lugano gelandet, beim Kumpel von meinem alten Chef.
Und das war schon ein Sternelokal?
Das war auch wieder ein Sternelokal. Und es war ganz, ganz tolles Restaurant. Also toll im vielerlei Hinsicht, weil es so extrem familiär war. Es wurde super toll gekocht. Es wurde ganz anders gekocht als bei uns in der Ausbildung und in meinem Heimatbetrieb, also in meinem elterlichen Betrieb. Und ich habe da unheimlich viel gelernt. Nebenbei, so italienische Schweiz ist jetzt nicht das schlechteste Pflaster zum Leben. Also so hast einfach.
Wie lange warst du da?
Über ein Jahr. Uh-huh. Also hast du extrem hohe Lebensqualität. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
Okay. Mhm. Und in der Zeit war dann schon daheim klar, dass du nimmer zurückkommst, oder hast du das immer so offen lassen?
Also das habe ich mir dann damals auch immer noch offen lassen, habe immer so gesagt, ja okay, also die Chance, dass ich heimkomme, ist immer noch relativ hoch, und habe dann auch schon immer, also war schon eigentlich auch mein Ziel, bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch. Dann war nach dem Jahr in Lugano, war dann eigentlich auch so die Frage, was mache ich jetzt? Dann auch da wieder die Empfehlung vom Chef zu sagen, ja, also ich so, was könnt ihr jetzt danach machen? Dann hat er gesagt, ja, also ich würde empfehlen, das und das. Machen wir so eine Wintersaison in St. Moritz.
Okay.
Dann sage ich so, boah, okay, machen wir so eine Wintersaison in St. Moritz. Spannend, hört sich cool an, St. Moritz. Ja. Yeah. Und dann war ich kurz daheim, so für 2 Monate in der Übergangsphase. und bin dann eben in die Wintersaison nach St. Moritz, habe dann dort mitgekocht und habe da auch wieder viel gelernt und viel gemacht. Habe ich aber gewusst, okay, jetzt reicht es mir mit der Schweiz und also mit diesem eher traditionellen Zeug, ich will jetzt raus. Und habe mich dann, also kurz bevor ich in die Wintersaison gegangen bin, bin ich mit einem Kumpel von mir nach Schweden geflogen, nach Stockholm, und bin in dieses Restaurant, das mir schon immer ins Auge gestochen ist, dann zum Essen gegangen. Und habe dann gesagt, hey, also ich war dann total begeistert vom Essen, weil es ganz anders war als alles, was ich bis jetzt vorher gemacht habe. Und habe gesagt, okay, hier will ich arbeiten. Also habe ich während dem Essen schon gesagt. Und danach bin ich direkt in die Küche rein und habe gesagt, also übrigens, also ich darf
anfangen.
Ja, also dann haben wir die so angeschaut wie so Autos in der Küche und haben gesagt, naja, schick uns halt immer deinen Lebenslauf. Also wir haben jetzt keinen Deutschen hier und so, das ist jetzt nicht so normal. Und dann gesagt, ja, aber das ist der Laden, wo ich anfangen will. Und irgendwann so Mitte der Wintersaison kam dann eine E-Mail aus Schweden und haben gesagt, ja, also übrigens, wir hätten jetzt einen Platz frei, du kannst mal
anfangen.
Mal hochfliegen zu uns und dir das mal anschauen und dann im Zweifel oder anfangen. Also ich habe dann direkt an dem Tag, wo das E-Mail kam, habe ich zu meinem Chef in St. Moritz gesagt, also ich bleibe nicht mehr für die Sommersaison, sondern ich bin auf jeden Fall weg. Und an meinem ersten freien Wochenende bin ich nach Schweden geflogen. Also Wintersaison ist ja immer sehr zusammenhängend arbeiten, also über mehrere Wochen, ganz wenig frei. Du kommst jetzt einfach nicht einmal schnell für einen Tag nach Schweden fliegen oder für zwei, das ging nicht. Und dann haben wir die ersten vier Tage, wo ich frei gehabt habe, bin ich nach Stockholm geflogen. Hab dann da oben mitgearbeitet. Die haben gesagt, okay, du kannst am 15. April anfangen. Habe ich gesagt, alles klar, 15. April bin ich da. Und bin dann direkt nach Beendigung der Wintersaison, war ich zwei Tage daheim und bin nach Stockholm.
Und wie lange warst du dann da?
Über ein Jahr wieder, so kurz Jahr. Und habe einfach mich in Stockholm verliebt, also ins Land, in die Menschen, also in die Kultur, und natürlich das Essen war auch sensationell.
Den Schweden sagt man nach, also wenn man, dass die sehr positiv sind, finde ich, also sehr positive Grundenergie, die Dänen, die Schweden. War das auch für dich vom Lebensgefühl her, wenn man da herkommt, wo du herkommst, also wo es, das, wir haben vorhin gesagt, das ist direkt, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen hart, und dann ist man in Stockholm, in so einer weltoffenen Stadt, eine sehr junge Stadt, sehr, sehr freundliche Stadt, war das auch die Möglichkeit quasi auch so kann Zusammenleben eben auch sein. Ich meine das jetzt nicht unbedingt abwertend, aber ich meine, das als junger Mensch, wenn man rauskommt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder es befremdet einen, weil man das andere so sehr mag, oder es gibt plötzlich eine Version B von Leben, also die man sich bis dahin gar nicht vorstellen hat können, dass das gibt. War das bei dir ein bisschen so in Stockholm?
Absolut, das war Version B vom Leben. Also ich habe einfach dort ein ganz anderes Leben kennengelernt. Also schon allein die Entfernungen, um zur Arbeit zu kommen. Jetzt ist Stockholm eine kleine Stadt, aber ich habe trotzdem jeden Tag fast 35 Minuten gebraucht, um von meiner Bude irgendwo im Westen von Stockholm in die City zu kommen und in der Nacht wieder zurück. Also es ist einfach ein ganz anderer Rhythmus beim Arbeiten. Wir haben Pre-Opera gemacht, Post-Opera. Wir haben also praktisch so, du hast um 5 Uhr angefangen zum Schicken, also Menüs zu schicken, und du hast um 11 Uhr immer noch Menüs geschickt. Und dann halt auf höchstem Niveau und also wirklich in einem ganz anderen Tempo, in einem ganz anderen Zug, so Großstadt einfach in allen Bereichen. Ja. Also dieses Leben mit anderen Menschen, mit ganz anderen Kulturen, also das ist ja der Schmelztiegel, und dann kommst du da hin und bist so der Niederbayer, der vorher ein bisschen in der Schweiz war. So.
Na, weil ich fand das vorhin so interessant, dass du gesagt hast, als du dann in St. Moritz warst, dass du dann entschieden hast, jetzt muss ich raus. So, und jeder andere würde sagen, du warst in Lugano, du warst in St. Moritz, du bist ja schon raus. Nee, aber von da ab ging es eigentlich für dich im Kopf auch raus, oder? Das
absolut.
Hast du nämlich eigentlich gemeint.
Und zwar in allen Bereichen. Ja. Also das eine ist natürlich das Handwerkliche, weil das eine ganz andere Kocherei war, als das, was ich vorher gelernt habe.
Was heißt, kannst du das in Worte beschreiben?
Das beste Beispiel ist die Soße kochen. Ja. Also ich habe das ganz traditionell gelernt. Das heißt also, man röstet Knochen, man röstet Gemüse, man tomatisiert es, man löscht es ab mit Rotwein, man füllt es auf mit Wasser, lässt es kochen, reduziert es ein, fängt am nächsten Tag wieder damit an. Dann habe ich, sagt mein Chef zu mir, also du musst jetzt eine Rotweinsoße kochen. Sag ich so, okay, Kann ja. ich. Also, und habe dann dafür bestellt, so also Knochen und alles Mögliche. Und dann, die haben mich da schon relativ fein machen lassen. Also, und dann habe ich da so angefangen und dann sagt er zu mir, was machst denn du da? Dann sage ich so, ja, Rotweinsauce. So, du wolltest doch eine Rotweinsauce? Ja, Rotweinsauce. Dann sagt er so, sorry, aber wir haben jetzt hier nicht 3 Tage Zeit, dass wir Sauce kochen, sondern du brauchst heute Mittag eine Rotweinsauce.
Okay. Also muss man es wirklich aus dem Rotwein machen, vermutlich.
Dann muss es aus dem Rotwein machen.
Der ist da.
Und auch noch ein bisschen, also einfach anders, so von der ganzen
Machart
und schneller. Und da ging es halt darum, ich habe das, bis sie es dann auch verstanden haben, die wollten jetzt da keine tiefe, reduzierte Soße, sondern sie wollten einfach nur die Säure vom Rotwein haben, also praktisch diese Tannine, dieses Säure und nicht irgendwie da, was Sauce, die steht, so, ja, sondern okay. einfach anders. Und das war in dem Kontext, also ich habe es einfach nicht verstanden am Anfang. Und das war mit so vielen Sachen so, das war der Anfang der Molekularküche. Also das war tatsächlich, die Molekularküche ist damals in der Zeit 2007 in Spanien entstanden. Und der Ferran Adria, also El Bulli, hat das ja begründet. Und der wiederum war exakt in der Woche, wo ich meine erste Arbeitswoche habe, war der da und hat einen Workshop gemacht.
Krass.
So. Und dann sagt da irgendeiner, du musst jetzt hier mit einem Algenpulver irgendwas machen. Und sagst du, sag mal, spinnst du? Was machen wir hier? Also, das waren Techniken, die ich habe in meinem Leben noch nie gesehen und auch gar nicht im ersten Moment überrissen. Also, wie man das dann einsetzen kann.
Also, ist es nämlich nicht, das ist interessant, was du sagst, weil das heißt nämlich, weil der Laie denkt immer, wenn einer rumkommt in der Welt und lernt das Kochen immer besser quasi, dass das eigentlich immer das Gleiche ist, er wird nur in der Sache immer besser. Und jetzt, wo du das erzählst, denke ich mir, ah, krass, weil das stimmt überhaupt nicht, sondern man lernt andere Sachen tatsächlich kochen und zwar völlig anders.
Also
den Ansatz schon völlig anders.
Also in meinem Fall auf jeden Fall, weil ich halt ganz bewusst mir ein Restaurant ausgesucht habe, das total gebrochen hat mit dem, was ich vorher
gemacht habe. Mit dem traditionellen mitteleuropäischen Kochen.
Und da war das, also das entscheidet natürlich jeder Koch für sich selber, was er dann letztendlich macht. Aber eigentlich finde ich schon immer ganz gut, wenn man sich verschiedene Sachen anschaut, verschiedene Stilistiken, Stilrichtungen, damit man im Kopf ein bisschen umpacken muss. Aha. Also, und sagt, okay, aha, so kann man es auch machen. Und das ist ja dann das, was letztendlich, was die unheimlich flexibel macht im Kopf. Also einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt alles machen.
Okay, das heißt, nach diesem Jahr Stockholm kam ein auch im Handwerk, auch in allem verändert der Anton wohin? Also wieder nochmal, bist du dann nochmal zurück oder bist du gleich woanders nochmal weiter?
Nein, dann war es so, also wir haben praktisch Thomas Keller war bei uns in Stockholm als Gastkoch. Thomas Keller ist einer der berühmtesten amerikanischen Köche und hat damals schon also 6 Michelin-Sterne gehabt, 2x3 in Jointville in Kalifornien und in New York in Percy. Und also der war Gastkoch bei uns im Restaurant, im F12 damals in Stockholm. Und ich habe den mit zugearbeitet. Also ich war einfach halt da und habe mitgeholfen in der Küche. Und dann hat der Küchenchef von den Amerikanern gesagt, also wenn du Bock hättest, nach Amerika zu gehen, also du kannst jederzeit bei uns anfangen. Mhm. Und ich dachte, naja, also wenn er das so sagt, dann mache ich das. Also das war dann eigentlich schon klar, okay, ich reise in Stockholm ab. Also wenn ich fertig bin, also wenn ich meine
Vertrag
Zeit mache,
zu Ende.
Dann mache ich New York.
Okay.
Und dann kurz natürlich Visa und so weiter und dann also Visum beantragen, bla bla bla, war ich wieder kurz daheim und dann war es aber eigentlich, mein Vater hat dann schon gesagt, okay, der kommt nicht mehr. Also das war eigentlich schon klar. Also da war es dann auch für mich klar, dass ich mir irgendwie schwer tue mit der Heimat so. Und letztendlich gibt es dann schon nochmal so einen Punkt, also ich habe dann New York jetzt ganz kurz abgekürzt, war für mich so sehr bewusstseinserweiternd. Ich habe dort auch nochmal viel gelernt, aber vor allem Dinge, die ich persönlich nicht mochte. Also es war einfach eine schwierige Zeit für mich, weil New York ist dann schon nochmal etwas ganz anderes. Also Amerika und Mitteleuropa und so weiter und Skandinavien und dann die Größe, die Schnelligkeit, so das alles, dieser extreme Druck in der Arbeit, diese also schon brutalen, also brutalsten Arbeitszeiten. Und dann habe ich gesagt, naja, also bei aller Liebe zum Suff, aber das muss man jetzt nicht mehr, also dafür, nein, hab ich einfach keinen Bock mehr gehabt und habe dann so nach 6 Monaten gesagt, okay.
Also, Ich habe es gemacht,
bin nicht gescheitert, aber ich habe es probiert und einfach
ist nicht meins.
Schön mit Öl. Und ja. Bin dann heim und habe dann erstmal so für mich maximal runterkommen müssen. Also es war, dann war ich wieder im Bayerischen Wald und ich bin so richtig runtergefahren. Ich habe dann auch 1 Monat lang nicht gekocht oder so. Also es war wirklich für mich schwierig, so, also weil ich einfach so aus so einer extremen Druckphase rausgekommen bin und einfach offensichtlich mich da so wenig wohlgefühlt habe und nur auf 10 bissen habe. Und dann.
Naja, und du warst jetzt in den letzten Jahren, wenn man sich anschaut, immer irgendwo, hast immer gearbeitet in der fremden Umgebung, Eingewöhnung und genau da, wo man eigentlich dann ankommt, nämlich so nach einem Jahr, warst du schon wieder weg. Mhm. Also es hat ja auch was, eine gewisse Heimatlosigkeit mit sich gebracht, oder?
Absolut.
Das heißt, du hockst dann plötzlich wieder in deiner Heimat und merkst eigentlich erst, wie es da geht.
Genau, und es war dann also richtig schön, wieder daheim zu sein und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir das mal.
Ach, du hast das probiert
dann? Ich habe das dann probiert. Und das war dann auch eine ganz spannende Phase, also vor allem spannend für meinen Vater.
Aber was hast du dann probiert? Hast du probiert, ich sage jetzt mal, Sauerbraten, Wiener Schnitzel, Schnitzel Wiener Art,
das und musste das ich dann,
Matthias-Filet oder was hast du gemacht?
Das musste ich dann alles machen, weil mein Vater gesagt hat, also sorry, aber...
Das ist bei uns die Küche und
das
aus.
Das ist die Küche, du kannst jetzt schon ein paar andere Sachen auch machen, aber...
Leberknädelsuppen bleibt die Vorspeise.
Aber eben, und das machst du halt... So wie du das machen musst. Und auch die Halbpensionen müssen gekocht werden und so weiter. Und da gibt es wieder Rahmschnitzel mit Spätzle und du kannst jetzt das schon gut machen, aber also.
Mach's gut, aber mach's.
Mach's, genau. Ja. Und auch nicht. Und dann merkst du halt schon, okay, du darfst jetzt da, das war dann schon irgendwie komisch. So.
Ja, ist ja logisch. Also du bist ja woanders hergekommen.
Ja.
Also,
und wieder ein Wurstsalat oder alles gut. Und das tatsächlich hat mir das auch überhaupt nicht geschaut. So mal wieder einen Sauerbraten machen und das richtig gut machen und sauber
schmoren. Die Basis, oder?
Die Basis also, wieder und einfach so Dinge, also ein Schweiners richtig gut machen, also eine Schweinebrust, ein Schweinehals, also einfach, dass die Sachen wieder richtig gut sind. Und Kartoffelsalat und so, das habe ich in meiner Lehre auch schon gelernt. Aber nochmal so wieder ein bisschen back to basic. Und dann habe ich natürlich auch Gerichte gekocht, die ich halt jetzt gut gefunden habe. So. Und das war schon ein Problem, weil die Leute halt einfach nicht verstanden haben. Also, oder nicht verstehen wollten, sagen wir es einmal so. Was war dann zu... Da war der Fisch dann nicht durchbraten, sondern halt Medium, so wie er gehört, also wie er halt saß halt. Und dann hast du halt schon immer Probleme also gehabt, weil die Leute einfach dann gesagt haben, ja, aber der Fisch ist ja nicht durchbraten, der kann nicht kochen. Mhm. Ja,
okay, also es war quasi, nennen wir es mal, es prallen plötzlich Kulturen aufeinander.
Verschiedene Welten.
Ja, aber von jemand, der eigentlich von da ist.
Genau.
Also es kommt nicht ein Fremder, der es anders macht, sondern einer von da, der jetzt meint, der ist jetzt... Macht es jetzt besonders gescheit quasi und kann es aber vielleicht noch nicht. Oder so.
So ungefähr.
So, das war ein bisschen üben.
Der muss ein bisschen üben.
Der
muss
der das war noch. Zwar in New York und in St. Moritz, aber
muss ein
was
bisschen
ist üben. Jetzt mit dem mit der Panade von dem Schnitzel?
So ungefähr.
Warum so. Tropft da echt?
Genau. Und warum werden die Portionen so klar? So,
also, natürlich ein Riesenthema. Aufessen tun sie es nie, aber kleiner darf es nicht werden.
Aber und also das war so diese Groß, also das Hauptthema. Natürlich hast du dann immer wieder Reibungen mit einfach mit alle. Also mit der Familie.
Ja ist klar, das, ist ja logisch.
Meine Ansprüche waren ganz anders und letztendlich war ich dann schon so wieder, habe ich gemerkt, okay, also wenn ich das hier nicht, also wenn es hier nicht Riesenprobleme geben soll, dann muss ich hier weg.
Mhm. Und, aber auch eine gute Entscheidung, dem Frieden zuliebe, dann sowas nicht weiterzumachen, oder? Bevor alle komplett miteinander zerkriegt sind und.
Ja, also es war natürlich, ich sag mal, für die Familie schwierig, aber letztendlich, die glaube ich, haben es dann bis zum Schluss nicht so ganz realisiert, dass ich es wirklich durchziehe. Also, so,
was heißt durchziehen? Heißt, also,
dass ich weggehe.
Also, einfach richtig weggehe.
Dass ich wirklich mich woanders selbstständig mache. Also, okay. Und dann habe ich das halt natürlich, das war dann so 2009, so, also 2008, Ende 2008 habe ich dann beschlossen, okay, ich mache das jetzt. Und
kam für dich nicht in Frage, wieder quasi dieses alte Leben, wieder wohin zu gehen, dort wieder mit jemandem zu kochen, sondern war klar, dass wenn daheim der Betrieb nicht mit dir nicht funktioniert, dass du trotzdem fachgeschätzt da auch. Die B-Version Leben heißt, dann mache ich es aber jetzt wirklich ganz allein, also richtig selber.
Da gab es dann noch eine Abzweigung. Also es praktisch hatte dann ein super Angebot aus Bangkok. Hätte dann dort Küchenchef machen können in Bangkok, in einem tollen Haus über einen Bekannten. Und irgendwie bin ich da in den Ringsport hängen geblieben. Und es war tatsächlich so, meine Freunde haben hier studiert. Also ich habe dann wiederum, ein guter Freund von mir war mit der Tochter eines Maklers zusammen. Und dann hat der gesagt, hey du, der erzählt, der sucht was. Und dann ist die zu ihrem Papa gegangen und hat gesagt, ja, kennst du da was? Oder? Und dann sagt er, ja, also das historische Eck ist bei mir in der Straße. Ich kann da meinen Kontakt herstellen. Und so ist es dann im Prinzip zustande gekommen. Das war eigentlich ein Zufall. Das Objekt war lang leer. Die haben wieder jemanden gesucht, der ambitioniert das macht. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Finanzierung. Wie schaffe ich das, so ein Projekt zu finanzieren in der Wirtschaftskrise? Also es war ja damals.
Ja, 2008, 2009 war Finanzkrise.
Und um das ging es dann eigentlich. Und das habe ich dann geschafft einfach. Und dann am 1. Mai 2009 haben wir das historische Eck aufgesperrt.
Und hast du da, weil bis jetzt klingt das alles mutig, aber aus so einer Melange heraus, habe ich den kennengelernt, habe ich den getroffen, hat der gesagt, ich soll kommen. Das heißt, du hast es zwar immer alles gemacht so, aber es klingt jetzt noch nicht nach Risiko. Das klingt jetzt nach richtig Risiko.
Das war richtig Risiko.
Und gab es vorher in deinem Leben schon eine Situation, wo du das Gefühl gehabt hast, ja, also da kann ich jetzt drauf zurückgreifen, da bin ich auch voll ins Risiko gegangen und das hat funktioniert? Oder warst du wirklich das erste Mal da gestanden und hast gesagt, okay, das ist jetzt mal alles auf eine Karte, jetzt habe ich auch noch quasi daheim abgebrochen, also das brauche ich mir jetzt auch nicht, brauche ich nicht daherkommen in 2 Jahren und sagen, jetzt, hier bin ich wieder, jetzt koche ich doch wieder Champignon-Rahmschnitzel. So, hast du das, wenn du in der Rückschau jetzt, das ist ja noch nicht einmal so lang her, also wenn man sagt 2009, bist du da gestanden und hast gedacht, wenn das jetzt schief geht, dann bin ich komplett, entschuldige den Ausdruck, am Arsch? Oder hast du dir gedacht, ich habe jetzt so viel Erfahrung gesammelt, es ist genau der richtige Zeitpunkt, ich muss jetzt auch ins Risiko gehen, sonst geht hier auch nichts weiter?
Also genau so, also ich muss ins Risiko gehen und wie gesagt, das ist immer, du hast ja was gelernt, du kannst was und wenn das jetzt ohne nicht klappt, dann musst du halt wieder zurückgehen in eine, also nicht, das wäre dann nicht daheim gewesen, aber dann zu sagen, okay, dann klappt es nicht, aber dann muss ich wieder für jemanden arbeiten. Und das war eigentlich meine einzige Exit-Strategie. Also in diesem Moment hätte man sagen müssen, okay, hat jetzt nicht hingehaut. Aber ich war da eigentlich immer davon überzeugt, dass es funktioniert.
Und hast du, gut, ich kann mich noch genau erinnern übrigens, als dieses so aufgeploppt ist, das historische Eck, macht wieder auf und gibt es jetzt quasi das erste Mal in der Stadt, gibt es jetzt so was wie eine noblere Küche. Es gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, tatsächlich nur das David vielleicht, das so
das Rosenpalais war noch
Birnthaler, wo man gewusst hat, der hat so sag mal, erweiterten Gedanken vom Kochen. Genau, das Rosenpalais gab es noch und dann kam also das historische Eck. Und jetzt hast du diese ganzen Erfahrungen dieser Küche, die du erzählt hast, von Stockholm, St. Moritz und aber auch daheim und in New York, hast du dann gleich ein Konzept gehabt für diese, also jetzt nicht für das Restaurant als solches, weil das, sondern für die Küche? Hast du gesagt, meine Art zu kochen wird jetzt die sein, nämlich, sag jetzt mal laienhaft, die Summe aus all dem, was ich da jetzt erlebt habe, oder ich habe die neue Idee oder ich kopiere das F12 in Stockholm, was war's?
Nein, es war tatsächlich so, ich wollte schon, also zum einen, wir haben am Anfang angefangen mit 2 Menüs, das traditionelle Menü und das innovative Menü. Und in dem traditionellen habe ich eigentlich so, ich sage jetzt mal, sehr gehoben, gut bürgerlich gekocht, also da gab es Kalbsnieren, da gab es Kalbsleber, da gab es gefüllte Kalbsbrust, aber sehr gut gemacht. Da haben wir auch mal so ganz so Taube, ganz traditionell gemacht. Also sehr viel traditionelle Elemente, ob das jetzt die Soße war, ob das die Zubereitungsart war oder auch die Produkte.
Schon aus Knochen, die Soße.
Aber. Ja, da richtig aus Knochen. Und dann habe ich praktisch dieses Innovativmenü gemacht, wo ich eigentlich schon so in die Fresse gekocht habe. Also da gibt es auch eine ganz, ganz witzige Geschichte. Da habe ich mal so einen Münsterkäse gemacht, so in so einem Blätterteigmantel und habe da ein Eis aus den sauren Apfelringen gemacht. Aha. Von Haribo. Und das habe ich dazu gemacht. Also das war natürlich auch ein bisschen wild. Also das Konzept war halt einfach an manchen Stellen maximal zu irritieren. Also wie man es halt als junger Mann oder als junger Mensch manchmal auch macht, dass man ein bisschen
aneckt.
Das hat natürlich,
musst du mir nicht erklären.
Das hat natürlich dann auch so, das hat schon beim einen oder anderen für durchaus für Irritationen gesorgt. Das war ja alles gut gemacht und auch handwerklich gut gemacht, aber die Leute haben es dann auch wieder nicht unbedingt verstanden. Also, aber selbst Führer haben das nicht verstanden. Und also so Restaurant-Guides. Und aber egal, das war eigentlich so das Konzept. Also ich wollte schon so meine, das eine so ein bisschen dieses meine traditionelle Seite, sage ich mal, auch Zorn oder auch in der Küche, auch für Ringsburg, dass ich, weil ich habe gewusst, okay, du kannst jetzt nicht total eskalieren, weil dann wird es nicht funktionieren. Jetzt gab es am Anfang auch immer Schnitzel und so. Also das haben wir immer drauf gehabt, so als Safe Haven. Und dann gab es halt die Innovativschiene. Und dann hat sich das aber im Laufe der Zeit, hat sich das auch nochmal verändert. Also dann habe ich irgendwann mal aufgehört mit den zwei Menüs und habe nur noch so Themenmenüs gemacht, habe dann mal italienisch gekocht, habe dann mal einfach, um mir auch ein bisschen auszutesten. So, also was mehr hätte ich eigentlich selber machen. Und das war eigentlich auch ganz coole Reise, weil das habe ich mit zwei Jahren gemacht, wo wir wirklich Monat für Monat wirklich ein anderes Menü gemacht haben. So, ob das einmal Skandinavien war, Italien.
Aber auch super, weil dann lernst du es ja selber, dir wieder dich zu entwickeln.
Ja, das war also,
oder? Also
war für uns als Küche total schöne Reise und auch letztendlich für mich. Und man konnte, hab da viel ausprobiert wieder und so, manche Dinge waren natürlich nicht so gut, manche waren besser. Und irgendwann bin ich dann so in meiner Lieblingsrichtung eigentlich hängen geblieben, mit dem Asiatischen. Also so diese traditionelle Basis mit sehr viel asiatischen Elementen. Also das war schon immer mein Lieblings.
Heißt asiatisch jetzt aus Blickwinkel wie jemand von dir, heißt es erstens Fisch, in erster Linie dann auch roherer Fisch, heißt es Algen, heißt es andere Gewürze, heißt es andere Zubereitung, also schonendere Zubereitung, was heißt asiatisch?
Tatsächlich eher die Würzwelt.
Die Würzwelt,
die
oder?
Aromatik.
Okay.
Also auch mit den Soßen und so, Currysoßen und so weiter. Da habe ich, also das war schon immer mein, was mich unheimlich fasziniert hat, auch diese Säure, diese Schärfe, so das mag ich sehr gern. Das begleitet mich ja immer noch nach wie vor. Also das war dann so, und das ist dann letztendlich, das war dann so die letzten eineinhalb Jahre vom historischen Eck, haben wir dann eigentlich schon sehr, ein bisschen noch weit gefächert von der Aromatik, von der Aromenwelt her, oder also praktisch von, es konnte immer indisch sein, es konnte immer thailändisch sein, es konnte, also so, das war dann schon so unsere Würzwelt, sag ich mal. Und dann kam ja dann Stur Start, da haben wir es dann ein bisschen, ich sag mal, haben ein bisschen zielgenauer gekocht, also nicht mehr so ganz so wild, sondern dann sind wir schon eher in dieser thailändischen Richtung blim und haben also so, ich sage jetzt mal Thailand, Japan, so, also ohne jetzt Indien, so von den Aromen her. Und irgendwann hat sie das natürlich dann mit Asuka zusammen, also der rein japanisch kocht, hat sie das dann in diese japanische Richtung gedreht.
Genau, also da muss man vielleicht jetzt dazu erklären, das mache jetzt ich einfach, dass du in demselben Gebäude, auf demselben Stockwerk quasi zwei Lokale sind, die auch beide einen Stern haben. Das eine ist das Dorstadt und das andere heißt
Asuka
und ist das einzige Sushi-Lokal in Deutschland mit Stern, oder?
Die einzige Sushi-Bar.
Entschuldigung, genau so. Einzige Sushi-Bar mit Stern. Und heißt das jetzt, dass das, hast du es dann jetzt quasi aufgeteilt? Also ist quasi das Storstadt die leichte Experimentierküche für den Anton Schmaus und das andere ist einfach durch diesen Koch, der da eben jetzt in Regensburg gelandet ist, diesen Japaner, ist dieses Asuka dann dem seine Bude, wo du quasi nur Elemente dir rausholst für deine Menüs, wo du sagst, da passt es dazu. Kann man das so?
Also tatsächlich so, der Herr Sugimoto, unser Sushi-Meisterkoch, der ist sehr traditionell japanisch, also ganz, ganz japanisch. Und das war die Aufgabe. Also ich habe immer gesagt, ich möchte eine ganz traditionelle Sushi-Bar haben.
Entschuldigung, warst du selber in Japan zum Arbeiten nie, gell?
Aber ich habe immer gesagt, okay, mehr kann ich Mayonnaise haben, ich möchte jetzt nicht irgendwelche fancy Rolls haben oder so, sondern eigentlich nur Fisch und Reis. Aha. Das war unser Erstgespräch, war das. Also damals bei unserem Vorstellungsgespräch oder wo wir uns, war gesagt, ich möchte ganz traditionelles Sushi machen. Und man kann es eigentlich schon so beschreiben, der Herr Sugimoto gibt uns immer wieder Impulse für unsere Menüs oder wir nutzen Zubereitungsarten, die er jetzt zum Beispiel, wie mariniert er seinen Fisch oder wie, manchmal sind es auch ganz die Präsentation vor dem Gericht, die er so macht und dann nutzen wir das wieder, die greifen die Idee auf und transportieren die ins Durchstart. Also anders dann, aber also wir haben immer so japanische Einflüsse mit dabei, wir interpretieren das anders, aber er ist schon mit der Ideengeber.
Okay. Und wenn du jetzt machst du es wirklich schon relativ lang, wenn du jetzt bei dir im Storstadt stehst, in der Küche und weißt, jetzt steht dann wieder der Menüwechsel an, wie gehst du mittlerweile vor? Gehst du aus dir selber raus, sag, haben wir Fleisch gehabt, jetzt haben wir das gehabt, jetzt wird es für mich mal wieder Zeit für ein Salatding, oder gehst du saisonal vor oder gehst du vor, was besonders gut funktioniert hat, dass du merkst, scheinbar funktionieren die Meeresfischsachen gerade besonders gut. Wie gehst du vor, oder ist es reine Intuition und die Kreativität?
Also ist natürlich das eine ist, was hat man schon gehabt, also praktisch produktmäßig, also jetzt haben wir Hauptgang, beste Beispiel ist eigentlich immer so der Hauptgang. Also jetzt haben wir im letzten Hauptgang Schwein gehabt. Dann hat man davor Geflügel zum Beispiel. Also machen wir jetzt nicht wieder Geflügel oder Schwein, sondern wir machen dann zum Beispiel Rind oder Reh. Das ist der erste. Dann natürlich saisonal ist extrem wichtig. Also dass wir jetzt halt sagen, okay, wir jetzt in der Spargelzeit natürlich muss irgendwo Spargel mit verbaut sein. Der kann aber jetzt nicht die ganze Zeit laufen, sondern wenn der Johannitag ist, dann ist er halt einfach vorbei. Das heißt, dann braucht man schon wieder ein neues Gericht. Also diese Saisonalität ist das Nächste, was wichtig ist. Und das Dritte ist natürlich dann schon, also was ich nicht gern mag, ist irgendwas Copy-Paste. Also praktisch, wir machen, das hat letztes Jahr gut funktioniert, machen wir das ja wieder. Also,
machst du nicht?
Nein, machen wir tatsächlich nicht. Das ist auch immer nervig für alle anderen, aber ich sage halt einfach nö. Also das muss uns schon was anderes einfallen und meistens wird es dann auch, wir können die Grundidee nehmen als Basis, aber wir können nicht 1:1 irgendwie wieder kopieren. Also das möchte ich nicht. Also ich möchte kein Gericht vom letzten Jahr wieder auflegen. Mache ich nicht.
Also es gibt eigentlich kein Gericht zweimal dann?
Also eigentlich nicht. Okay. Es gibt die Klassiker, die wir heute halt jetzt für Veranstaltungen oder so machen.
Ja,
also
gut, das ist was anderes.
Aber für unsere, im Restaurant nicht. Im Restaurant eigentlich nicht.
Wenn man jetzt das jedes Mal dann sich neu ausdenkt und dann kaufst du dann, also es sind jetzt wahrscheinlich wirklich totale Laienfragen, aber es würde mich einfach mal interessieren, kaufst du dann rechnest du hoch quasi, was an Reservierungen da sind und dann kaufst du das ein, diese Zutaten und stellst du dann beim Kochen nochmal um, weil du merkst, das ist es doch nicht. Also geht das überhaupt? Oder sind da diese Menükarten längst druckt und du musst dann auch das kochen, was da draufsteht?
Na, also die Menükarten sind ja ganz bewusst so ein bisschen
schwammig gehalten,
sodass man da viel reininterpretieren kann. Na, also tatsächlich ist es schon so, manchmal verändern sich Gerichte auch noch. Also man hat so eine Idee, also das mache nicht ich allein, sondern tatsächlich das Team eigentlich mit mir, so muss man eigentlich sagen.
Wie viele Köche hast du eigentlich?
Also wenn alle da sind mit Azubis, sind es 15.
Okay, das ist viel.
Also im Sturstart. Und natürlich, man sind nie alle da und aber praktisch das Team, also ich habe eine Idee und ich gebe das rein ins Team und sage, also wir könnten jetzt mal wieder das und das machen und vielleicht in die und die Richtung hätte ich es gern und dann kommen Vorschläge. Dann wird es erstmal zusammengeschrieben, was man vielleicht machen könnte. Da haben wir so ein Whiteboard, da stehen dann so die Ideensammlungen drauf. Und
läuft da dein Geschmackssinn, den du am Anfang angesprochen hast, läuft der bei der Betrachtung dieses Whiteboards quasi, läuft der da parallel in dir ab?
Ja, kann man so sagen. Und dann entwickelt sich praktisch schon eine erste Grundvorstellung vom Gericht. Und dann setzen das die Jungs und Mädels in der Küche eigentlich schon das erste Mal um und machen so einen ersten Draft. So einfach mal, probieren wir mal. Und dann sagt man schon, okay, geht es in die richtige Richtung? Also es ist halt dann oft was damit zum Tor, was kochen wir die anderen Gänge vorher? Also zum Beispiel, was machen wir für eine Soße? Wir können ja jetzt nicht viermal hintereinander eine Buttersoße machen. So, das aus mehreren Gründen. Zum einen ist der Gast dann völlig überfressen. weil es einfach dann zu viel Fett wird. Und zum anderen ist es einfach auch nicht schön, wenn der praktisch im Prinzip jeder Teller so eine ähnliche Soße hat. Also das gibt da natürlich schon auch nochmal was vor, wo du dann sagen musst, okay, also wir können jetzt nicht wieder Buttersoße machen, weil wir im vorigen Ding schon Buttersoße haben. Also müssen wir eigentlich mehr was Leichtes machen, also Vinaigrette oder ein Fond oder so in die Richtung. Und also so entwickelt sich dann praktisch so ein Gericht nochmal weiter. Und dann kommt diese geschmackliche Ebene, wo ich sage, ja, okay, also kurz Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem einen neuen Käsegang gemacht mit Stilton. Also Stilton ist so ein englischer Blauschimmelkäse, der also schon was Süßes vertragen kann. Jetzt haben wir natürlich jetzt im Sommer, also im Sommer haben wir Beeren, im Sommer haben wir Kirschen, also wir brauchen so einen Gegenpart zu diesem sehr rassen
Käse.
Ja. Und dann haben wir Heidelbeeren genommen. Also grundsätzlich sehr gut, hat auch gut gepasst, aber dann war das halt nur so, ja, also ein bisschen Blauschimmel und süß. So, also wir brauchen noch was dagegen. Also wir brauchen irgendwie noch Säure. Und was mir dann gefällt hat, war so Salzigkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, probiert's mal kandierte Oliven, so dass wir so ein bisschen eine leichte Salzigkeit haben oder einfach kapern in irgendeiner Art und Weise, also frittiert oder so, einfach, dass wir nur ein bisschen mehr Schichten von Aroma, also Geschmack haben. Und letztendlich sind wir jetzt da drauf hängen geblieben, dass wir eigentlich kandierte Oliven und Kapern machen. Also und so entwickelt sich dann so ein Gericht. Und dann hast du jetzt nicht so dieses, ich habe jetzt Blauschimmel und Heidelbeere, also mit einem Heidelbeerkompott, frische Heidelbeeren, bla bla bla, sondern ich habe halt jetzt noch im Prinzip ein bisschen kandierte Olive dabei, ich habe noch ein bisschen Kapern dabei, die leicht frittiert sind und ich habe jetzt noch ein bisschen was Salatiges dabei, damit ich noch so ein bisschen eine frische Note habe.
Heißt das, wenn du mir das erzählst, was total interessant ist tatsächlich, dass man immer versucht oder dass du immer versuchst, dass du jedem Gang oder jedem kleinen Gericht immer so einen ganzen, wie so eine Mütze aufsetzt quasi, wo alles irgendwie drin ist, dass man immer so ein ganzheitliches Erlebnis hat oder darf es einmal nur das eine sein?
Es kann einmal nur in die Fresse sein und ich glaube, das macht da zum Beispiel jeder Koch hat da andere Vorstellungen, das macht ja das Ganze so spannend.
Weil, ich sage mal, was ich nämlich als Gast rückmelden kann, ist, was ich immer interessant finde bei dir, ist, dass es die Sterneküche hat ja über die Jahre so einen Ruf bekommen, dass sie zwar wahnsinnig ambitioniert und wahnsinnig viel los ist, aber auch wahnsinnig, also oft wahnsinnig langweilig sein kann. Also weil sie eben nur fein ist, aber eben nicht mehr, ja, herzhaft. So diese Ausdrücke kommen da oft gar nicht vor. Und bei dir hat man immer das Gefühl, wie wenn, und da war ich eben später eh noch drauf gekommen, dass der Bub aus dem Bayerischen Wald hat immer trotzdem den Anspruch, es muss irgendwie auch in alle Sinne irgendwie gehen. Also darf nicht langweilig sein, das will ich damit sagen.
Das, glaube ich, trifft es ganz gut.
Es muss irgendwie würzmäßig, muss einfach, oder geschmacksnerventechnisch, muss was los sein. Ohne das aber jetzt in so eben nur in eine Richtung zu machen, sondern dass es trotzdem rund bleibt. Kann man das so laienhaft beschreiben ungefähr, wie du das denkst?
Ich glaube so, das ist tatsächlich wichtiger. Also es gibt für mich zwei Grundsachen, die erfüllt sein müssen. Also grundsätzlich, die Leute müssen satt werden.
Das ist aber auch super.
Das ist einfach ganz, ganz entscheidend. Also ja,
schöner Ansatz.
Die Leute müssen satt werden und es muss halt einfach, es darf nie belanglos schmecken. Und
aber das mit diesem Schäumchenzeug, das ist ja oft so, ja. Da denkst du immer, ja, das, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass das Sellerieschäumchen ist, ich schmeck den Sellerie jetzt nicht.
So. Okay. Und das, wie gesagt,
das darf nicht sein, da quasi in deinem.
In meinem Kosmos nicht. Also, ja. Das ist mir einfach schon wichtig. Und ich arbeite jetzt schon 10 Jahre mit meinem Küchenchef zusammen, mit Josef Weig, der weiß genau, okay, also, das ist unser Ding. Also, und das muss schon, also, belanglos darf es nie sein. Und
darf ich nochmal eine Frage stellen, weil wir da vorhin noch nicht, also, ich habe das Gefühl, wir haben es noch nicht fertig erzählt. Und zwar, du hast diese Whiteboard-Sache, jetzt hast du in dem Teil hast du jetzt erzählt, was passiert, damit das ausgewogen ist. Also Blauschimmel, Heidelbeeren, dann ist quasi dieser Gang fertig. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt dieses Menü quasi sich mal ausgedacht hat auf dem Whiteboard, dann hat man die einzelnen Gerichte versucht mal umzusetzen, die einzelnen Gänge, Entschuldigung. Mhm. Dann stellt man fest, ah, da haben wir jetzt gleiche Sauce zweimal in dem Menü wollen wir nicht, müssen wir da wieder was ändern. Am Schluss hast du dann quasi, sagen wir mal, jetzt mal 5 bis 7 Gänge da stehen. Probiert ihr, werden die dann Gänger, die dann als nächstes in einen Testlauf noch quasi, oder seid ihr euch mittlerweile durch, du hast gerade gesagt, 15 Jahre mit dem gleichen Küchenchef, seid ihr euch so sicher, dass die Abfolge hintereinander stimmt? Oder, und das wäre jetzt die noch interessantere Frage für mich, geht es dann im Endeffekt an den Sommelier und die Weinbegleitung entscheidet, ob es das wirklich ist? Also haben wir zu diesen Sachen die Weine überhaupt da? Können wir das so machen? Ist das so,
also,
oder
das
Sommelier, jetzt komplett falsch?
Nein, tatsächlich, der Sommelier bei mir überhaupt, also in dem Fall nichts zu sagen.
Sehr gut.
Weil ich halt sage, okay, die müssen, ja, das ist okay. Also das ist ja die Simone Eberhardt oder vorher die Anna Rupplech, die das vorher gemacht hat. Und im Prinzip ist es so, also da richte ich mich ja nicht danach, weil es ist ja unsere Küche. Und nicht
das die, ist dann denen ihr Job, dafür zu sorgen.
Und das ist denen ihr Job, dafür zu sorgen, dass es dafür eine alkoholfreie und eine alkoholhaltige Begleitung gibt.
Okay.
Und also da, nach denen richte ich mich nicht. Aber was für uns, also tatsächlich ist es ein guter Punkt. Also wir wechseln ja nur immer einzelne Gänge aus, also von den Menüs. Also wir wechseln nimmer alle 7 aus zum Beispiel und sagen, okay, wir machen jetzt ein komplett Reset vom Menü und machen alles neu. Sondern tatsächlich ist es immer nur einer oder 2 oder 3 oder 4 Gänge, die wir dann austauschen. Und da muss man sich schon immer mal wieder hinsetzen und sagen, okay, man isst das ganze Menü jetzt einmal und schaut, wie ist jetzt das Mengenverhältnis, wie ist, also
was passiert geschmacklich?
Was passiert geschmacklich, wie ist der Bogen, der Spannungsbogen, das ist ja auch manchmal so, dass
wer die satt?
Werden die satt? ist tatsächlich auch so. Also praktisch auch hier so einen Geschmacksspannungsbogen aufbauen, dass es nicht beim Hauptbahn jetzt deutlich abfällt, weil es vielleicht, weil es halt gut schmeckt, aber vielleicht noch das eine oder andere fällt. Und also das ist dann schon, da muss man dann schon nochmal in die Kontrolle gehen sozusagen und dann nochmal alle 7 Sachen noch probieren.
Jetzt lieferst du, also kocht ihr quasi diese Menüs aus, die werden serviert, die tauscht wieder einzelne Gänge, hast gesagt, tauscht sie aus. Dann kommen die Menschen und entscheiden sich für, ich frage mich ja immer, bei guten oder sehr guten Lokalen gibt es ja 2 Komponenten. Das eine ist, man war dort und es hat einem einfach super geschmeckt und man will da wieder hin. Und das andere ist so ein Ruf, der so rumwabert und was sagt, da musst du quasi hin. Und danach richtet sich ja auch der Publikum. Also ich habe mit vielen Köchen und Kollegen von dir schon geredet, die gesagt haben, ich hab jetzt meine Restaurant-Idee verändern müssen, weil ich hatte irgendwann tatsächlich das falsche Publikum. Ich bin mit diesem Stern, habe ich mich gefreut und so, und dann kamen aber viele Leute über diesen Stern, aber die haben meine Philosophie nicht verstanden. Die wollten einfach nur so dabei, halt da, wo die Reichen und Schönen gerade hingehen, da will ich auch hin, aber die haben die Philosophie gar nicht verstanden. Hast du, und die Frage, auf die ich raus will eigentlich, oder das Thema, auf das ich raus will, ist, ich habe das Gefühl, dass man trotzdem Wirt bleibt. Also sprich, es hilft dir alles nichts, die ganze Kocherei und den ganzen Whiteboard und Blauschimmel-Wahnsinn, wenn du nicht weißt, wie das geht, dass man ein guter Wirt ist. Mhm. Weil im Endeffekt bleibt es ein Wirtshaus. Würdest du mir dazu stimmen?
Ganz oder ist 100%. Es ist ein Wirtshaus und es ist ganz bewusst ein Wirtshaus und kein Gasthaus.
Ja, genau.
Also, weil im Wirtshaus sage ich als Wirt, was Sache ist und was meine Spielregeln sind. Also, aber das heißt jetzt nicht, dass da...
Ich habe schon verstanden, das ist ja klar. Weil das,
aber tatsächlich ist das ganz wichtig. Also es ist einfach, letztendlich geht es darum, eine persönliche Beziehung zu seinen Gästen zu haben. Und die Gäste kommen, natürlich wegen am Essen und wegen der Location und so, aber sie kommen halt auch, weil sie sich dort in dem Ort wohlfühlen. Und ich glaube, das ist halt da geht man jetzt gern hin. Und darum ist es schon natürlich wichtig, dass es ein Wirtshaus, ein gastliches Haus bleibt, ein Wirtshaus bleibt, wo der Wirt und die Wirtin da sind und in irgendeiner Art und Weise, jetzt bin ich natürlich auch manchmal nicht da, aber dann ist halt meine Frau da zum Beispiel, also wo wir einfach, es ist trotz allem ein Familienunternehmen, was auch wenn es jetzt ein bisschen größer ausschaut und ein bisschen größer ist, aber es ist, es bleibt ein Wirtshaus, ist und bleibt ein Wirtshaus.
Also das ist aber doch dann eigentlich wieder wahnsinnig beruhigend, wenn man jetzt das so viele Jahre macht und doch natürlich bist du nur jung, aber dass man dann in der Philosophie eigentlich eh das weitergemacht hat von daheim, oder? Also dass man halt auf seine Art, aber es bleibt dann in deiner, weil so empfinde ich dich auch, wenn du durchs Lokal gehst und was erklärst und was mit die Leute redest, dann denke ich mir, der sagt halt jetzt andere Wörter als Schweineschnitzel und Ding, aber im Prinzip geht man klassisch von Tisch zu Tisch, sagt Servus, schmeckt's euch, alles gut, ich sage euch kurz, was gibt's und so, und einen kurzen Plausch. Und das hat man nicht bei dir nicht das Gefühl, dass sich das abnutzt. Also ich habe eher das Gefühl, das ist der Part, den du tatsächlich gern machst. So.
Tatsächlich, ja. Also nee, es gibt auch Tage, wo ich es nicht gern mache. Also ja, gut, ganz das klar, ist wie immer, Job so. Aber ja, also und man, es hat sich natürlich auch die Rolle ein bisschen verändert. Also ich bin ja jetzt viel mehr Wirt, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war.
Warst du mehr Koch früher?
Genau, und jetzt? Also, okay. Also durch meine verschiedenen Aufgaben, die ich halt habe, so parallel, bin ich halt jetzt eigentlich viel
durch
mehr
den Namen wahrscheinlich auch, oder?
Der Gastgeber, als ich noch faktisch nur der Koch bin. Also
haben eigentlich diese ganzen Tim Melzer Mission Impossible Sachen da, haben die eigentlich diesen Blick auf euch Köche als Personen, weil das kenne ich ja auch, Fernsehpräsenz ist gleich Bekanntheit, ist natürlich auch gleich Beurteilung der Person. Also nicht nur das, was er kann, sondern auch der Person. Hat das eigentlich euren Umgang mit dem ganzen Beruf verändert? Kitchen Impossible heißt es natürlich, habe ich Mission Impossible gesagt, krass.
Machen wir jetzt Mission Impossible.
Ja, eben. Hat es sehr viel verändert die letzten Jahre?
Schon, es schafft halt einfach, also auch wieder hier ein kurzes Beispiel zu früher, also als ich vor 25 Jahren jetzt her Abitur gemacht habe, also ich habe dann gesagt, ja okay, ich werde Koch. Haben wir alle angeschaut und gesagt, sag mal, ist der echt bescheuert? Also warum wird der Koch? Also das hat ja keiner verstanden, eigentlich. Und
naja, klar, mit akademischer Karriere wäre der normale Weg gewesen.
Genau, und quasi. Bei uns, wir waren 41 oder 42 Leute, die Abitur gemacht haben. Und ich glaube, es hat mit mir nur einer Handwerk gelernt. Mhm. Und der Rest sind alle studiert. Ja. Und da war ich schon, sagen wir, wirklich ein Exot. Und jetzt hat sich einfach dieser Beruf Koch, weil das damals auch nicht angesehen war, das war nicht cool, das war nicht irgendwie erstrebenswert, Koch zu sein.
Ja, und wenn ich jetzt, heiße Küche, schlechte Arbeitszeiten, wenig Geld.
Und wenn ich jetzt auf den Beruf Koch schaue, was der Beruf Koch für eine Wertigkeit hat mittlerweile, dann ist es natürlich schon unter anderem oder zu einem sehr großen Teil Tim Melzer zu verdanken, weil er einfach eine brutale Sichtbarkeit für den Beruf geschaffen hat.
Ja, und ich war vor kurzem bei ihm in der Bullerei in Hamburg und habe ihm so zugeschaut, wie er auch präsent ist und wie er das auch macht. Und ich habe festgestellt, jetzt kenne ich den Lucky Maurer ganz gut, jetzt kennen wir uns ganz gut, ich glaube, den Kapitän Tim Melzer. Es gibt ganz, ganz erstaunliche Parallelen immer bei diesen Figuren, dass man, und darum wollte ich eben auf dieses Wirt-Thema hinten raus, dass man eben feststellt, das Handwerk, die Performance ist das eine. Und wenn du aber als Typ nicht dafür gemacht bist, als ein Wirt zu sein, dann hilft dir, glaube ich, auch das ganze Können nichts, weil es einfach so viele gibt, dass du, und auch natürlich einen persönlichen Einsatz braucht als Kunde, nämlich du musst es bezahlen wollen, du musst, das muss dich wirklich interessieren, du musst auf gute Ernährung Wert legen, du musst auf frische, du musst es überhaupt schätzen können, so. Also es scheint mir schon so zu sein, dass die Person wichtiger ist, als es früher war. Also der Ruf von einem Lokal, da kannst du super essen, hörst du halt seltener als den Satz, du musst mal zum Schmaus oder zum Maurer oder zum Melzer, weil da ist, also gerade jetzt in der Bullerei zum Beispiel, da ist halt cool, da laufen lauter tätowierte Bedienungen, offene Küche, da siehst du, wie das macht und so weiter. Also es geht vielmehr um so Persönlichkeiten jetzt auch tatsächlich.
tatsächlich, es ist einfach, auch da hat sich natürlich viel getan in den letzten Jahren, weil einfach tatsächlich, es gibt viele Leute, viele gute Köche, aber am Ende des Tages entscheiden andere Kriterien mittlerweile für einen Restaurantbesuch. Das eine ist das gute Essen, das andere ist natürlich die Lage, die Location, aber ganz besonders eben, zu wem gehe ich?
Jetzt haben wir die ganze Zeit über deine Lokale, über der Philosophie geredet und dann hast du gerade schon angedeutet, dass du daneben ja auch noch was machst und das ist natürlich die Nationalmannschaft unter anderem. Da kochst du für Fußballspieler, für Leistungssportler, die einen Zeitplan haben an diesem Tag, der lautet Frühstück, Mittag, Training, nochmal irgendwie Kohlenhydrate, Anpfiff, die und die Uhrzeit, scheiße. Jetzt ist Anpfiff 4 Stunden früher als vorgestern. Wir müssen komplett anders die ernähren, weil sonst brechen uns die nach 40 Minuten zusammen. Keine Ahnung. Also komplett, also würde ich mir jetzt vorstellen, komplett andere Idee von dem Beruf. Weil Dienstleister, weil Vorgaben und weil Umfeld, sage jetzt mal, junge Fußballer ist was komplett anderes als Sterne-Restaurant. Ich darf Ihnen meine Gattin vorstellen, Herr Schmaus. Also ja. Haben wir andere Baustelle.
Ganz andere Baustelle.
Ist das, wie fühlt sich das an für dich, wenn du im Flieger steigst und warst jetzt fast zur Nationalmannschaft und jetzt hast was weiß ich, Spaghetti Bolognese und Wraps und das und das. Erzähl mal das.
Es fühlt sich gut an. Also es ist einfach wieder ein ganz, also hat mein Beruf eine ganz andere Färbung geben noch. Also und auch letztendlich geht es da so um das ganz rudimentäre Kochen. Also wieder für mich jetzt, da bin ich wieder ganz originär Koch. Aha. Also nimmer jetzt ja, der Unternehmer, schon. Nimmer der Wirt so in dem Sinn, sondern ich bin einfach nur Koch und Dienstleister eben für eine andere Zielgruppe. Und am Anfang war es tatsächlich diese
Jugendherberge,
so, Kantine. Könnte man so ein bisschen so sagen. Natürlich ist da schon ein hoher Anspruch da. Aber die Gerichte sind natürlich deutlich einfacher konzipiert und ich habe natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Ich muss für 20- bis 30-jährige Spitzensportler kochen.
Und einen Ernährungsplan auch noch zu erfüllen wahrscheinlich, oder?
Das habe ich jetzt eigentlich in dem Sinn nicht. Also ich ich weiß halt natürlich, was war denn wie wo, aber letztendlich ist auch vieles der gesunde Menschenverstand, also und auch natürlich diese, jetzt mache ich es 8 Jahre, ich habe jetzt natürlich auch viel dazugelernt über Timing, über wann, was, wie, wann, wo. Und also da man wächst da schon eine Reihe in diese Rolle. Aber die Rolle ist tatsächlich in erster Linie einfach nur Kochen. Also das ist das Wichtigste. Und dann halt deshalb auf einem sehr hohen Niveau. Also die Spieler essen ja jeden Tag, werden die ja im Prinzip 7 Tage, mehr oder weniger 7 Tage die Woche, werden die verköstigt in den Vereinen, in irgendwelchen Hotels. Und ich habe jetzt das Glück, dass sie praktisch bei mir 10 Tage, 11 Tage, 12 Tage bei so einer normalen Maßnahme oder bei einem Turnier 42 bis 50 Tage. Und da kannst du natürlich schon unheimlich viel steuern. Also weil sie ja jeden Tag bei dir essen und du kochst einer jeden Tag die Dinge, die sie vielleicht schon kennen, aber besser.
Du bist ja auch, als wenn du bei Turniere bist, in einem anderen Land. Also du musst ja auch mit regional anderen Gegebenheiten zurechtkommen, oder? Also du kannst jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwo in Brasilien bist oder wenn du jetzt in der Schweiz bist, ist ja ein Unterschied. Ja. Was kriegst du da eingab? Oder nehmt ihr alles mit? Nein, macht ihr einen Flieger voll mit?
Das geht ja mittlerweile gar nicht mehr. Man darf ja fast nirgends mehr Lebensmittel einführen. Also okay. Das ist ja so Themen. Also wir kaufen immer regional vor Ort. Also und das hat natürlich schon noch mehr, es gibt dem Ganzen dann noch mehr ganz andere Herausforderungen, weil.
Und dann wird es wieder interessant für dich, oder? Als wirklich als Koch.
Tatsächlich, da wird es interessant als Koch und das, letztendlich, wenn du jetzt in Armenien bist oder in Nordmazedonien oder selbst da in Deutschland, du bist in einer fremden Küche, du musst die mit den Leuten arrangieren, die mit dir arbeiten, du musst trotzdem, das oberste Ziel ist, die Spieler, dass die Spieler zufrieden sind, dass sie alle spielen können, dass einfach diese, also das ist einmal das Wichtigste. Und da musst du aber schauen, dass du diese Gegebenheiten vor Ort meisterst.
Und wenn du da jetzt ich habe mir wahrscheinlich das ein bisschen glamouröser vorgestellt. Ich habe mir wahrscheinlich vorgestellt, du hast deinen Staff und du bist irgendwie zu 15, reist praktisch die Küchenabteilung mit der Ballaufpumpabteilung und der Trikotabteilung in einem Flieger und der Rest waren. Bist du tatsächlich allein eingekauft von denen?
Also im Prinzip bin ich der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und ich habe nur zwei Kollegen, die mich wechselweise oder manchmal auch miteinander begleiten.
Okay, aber du hast jetzt nicht dein ganzes Küchenpersonal dabei. Das heißt, es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, du bist in Armenien, kommst dann in diese Küche, dort sind irgendwie 15 andere Leute und Sprachbarriere, regionale Unterschiede. Und
Geräte.
Dann, Geräte, ja, wahrscheinlich, ja, total andere Art auch zuzubereiten vielleicht. Und dann musst du das erstmal einjustieren quasi. Also du musst das erstmal auf deinen Standard bringen und dann musst du mit ihnen kommunizieren und dann geht es irgendwie erst los, oder wie?
So ungefähr.
Ach, lustig.
Das und du hast ja oft da gar keine so eine lange Eingewöhnungszeit, sondern mein Kollege...
Ja, am Tag vorher kommst du an und dann geht's los.
Oder? In dem Fall, mein Kollege macht das immer, der fährt am Tag vorher hin und schaut sich das dann an und gibt mir dann schon immer so ein kurzes Heads-up und sagt, ja, so und so schaut's aus, das und das erwartete. Also im Ausland geht es halt oft nur darum, einfach richtig gut zu kochen, dass halt alles dann auf dem Punkt ist. Da gibt es halt nicht die riesen Auswahl, aber da muss halt dann das, was du machst, sehr gut sein.
Und das muss einfach passen.
Das so. Muss dann einfach passen. Und da geht es jetzt nicht darum, zu zaubern und mords irgendwie super kreativ zu sein, sondern halt einfach die Sachen, die wir kriegen, nehmen und schauen, dass wir einfach sehr gutes Essen aus den Sachen kochen. Und das ist dann die Aufgabe.
Und jetzt zum Abschluss blicken wir in die Zukunft. Nächstes Jahr ist WM. Bist du noch dabei? Also hast du
ja, ich hoffe schon. Also erstmal hoffe ich, dass wir uns qualifizieren. Also davon gehe ich jetzt aus.
Okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, ja, wir qualifizieren uns. Und,
und dann ist natürlich Amerika ein ganz großes Ziel für mich. Also, oder
aber das ist total cool eigentlich, merke ich gerade, dass du dein New York-Trauma könntest du loswerden. Also du könntest das Amerika-Thema nochmal richtig befrieden, indem das eine ganz eine geile Zeit wird und nicht ein geschissenes Dreivierteljahr. Und am Schluss kommst du mit der Trophäe ins Dorf.
Das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber
da trinken Obst.
Also, eins habe ich jetzt gelernt in den 8 Jahren. Es gibt immer, also Fußball ist einfach echt ein undankbares Geschäft. Also so grundsätzlich, weil da hängen so viele, es kann so viel passieren in so einem Spiel und dann.
Ja, furchtbar. Es ist furchtbar.
Du kannst nur so gut sein. Letztendlich ist völlig immer Glück, auch Spielglück mitentscheidend und dass für uns als Team die Rahmenbedingungen gut sind, dass das Team gut ist, dass die alle zusammenwachsen, dass die funktionieren miteinander, dass der Trainer dann auch immer die richtigen Elf findet, die dann spielen. Letztendlich, das ist immer so, er macht das ja aus bestem Wissen und Gewissen und sagt, das ist meine Idee und manchmal geht die Idee auf, manchmal nicht. Das ist, und die anderen spielen auch noch mit.
Kannst du eigentlich einen Vergleich ziehen zwischen diesem Trainerberuf und diesem Kochberuf? Weil ich denke mal oft, alles, was du halt erzählt hast, so ich habe eine Spielidee, ich habe eine Umsetzungsidee, ich habe meine Co-Trainer, die für mich sitzt, ich stehe am Whiteboard, in meinem Kopf steht das Spiel. Leider habe ich den Gegner / Gast, kenne ich noch nicht. So, eigentlich ist es total ähnlich, oder?
Absolut. Also es gibt da ganz viele Parallelen. Spitzensport und Spitzengastronomie ist schon sehr an vielen Ecken sehr ähnlich.
Ja, alles vielleicht kann man sagen, alles, was auf einem hohen Professionalitätslevel unterwegs ist und ohne Leidenschaft aber nicht funktioniert.
Ja.
Vielleicht ist das die Kombi. Da kannst du fast alles vergleichen.
Wahrscheinlich.
Also das denke ich mir so oft, weil ich glaube, bei Künstlern ist es relativ ähnlich, bei Spitzensportlern ist es ähnlich, bei Köchen ist es ähnlich. Es ist immer diese Mischung aus Leidenschaft und einer ganz nötigen Professionalität, sonst geht es gar nicht. Und das könnte da natürlich zusammenfallen. Du hast doch mal diese Ansprache halten dürfen, gell, für die vor dem Spiel.
Gegen Spanien, ja.
Und
ja, das ist
wir wissen, wie es ausgegangen ist.
Ja,
das liegt an dem Spanier.
Das lag nicht an dem, an dem Handspiel, sondern tatsächlich.
Ein Handspiel war es, genau.
Ich glaube einfach, auch hier, der Trainer hat das ganz richtig gesagt, wir waren von 4 Halbzeiten 3 deutlich besser und wir hätten das Spiel einfach vorher schon
zumachen müssen.
Und wenn du dann die Dinger nicht machst, dann kassierst du halt eins. Also das ist ganz einfach.
Und 5 Gänge waren gut, quasi.
Und
einer hat das Nachspeis verschissen.
Genau, und dann, also so ungefähr kann man es auch sagen. Und letztendlich ist es dann, für mich war das natürlich ein brutales Brett, dass der Trainer mir so viel Vertrauen gibt und sagt, okay, du, das war ja doch das wichtigste Spiel der letzten paar Jahre.
Ja.
Und dann auch vor so einer, also da war ja Toni Kroos.
Thomas. Es war eine wahnsinnig geile Truppe,
also schon, und muss also man sagen. Für mich jetzt auch nochmal so als Fußballfan.
Ja klar, das ist deine Generation der wirklichen Starspieler.
Genau, gewesen. Und wenn man sich das jetzt so mal für sich selber mal nochmal, man schraubt das jetzt mal 10 Jahre zurück und sagt, ja, okay.
Irgendwann steht in der Kabine.
Stehe in der Kabine und mach vor so einem wichtigen Spiel, hab 40 Sekunden und mach da eine Ansprache. Und das ist schon also ein krasser Moment. Also es ist auch jetzt noch ein krasser Moment, weil da passiert viel. Für mich selber. Ist
völlig nachvollziehbar.
Also, ich weiß genau, und dass es dann natürlich nicht so funktioniert hat, ist sehr schade. Aber ja, also trotz allem, ich habe jetzt zum Trainer gesagt, also du merkst offensichtlich, bin ich kein Viertelfinaltyp, sondern mehr.
Halbfinale. Finale. Oder vielleicht sogar Finale. Apropos Finale, besser können wir überhaupt nicht aufhören. Das war sehr schön, es war wahnsinnig interessant. Gut Zeit zu haben, mal über diesen Beruf länger zu reden, hat sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wünsche dir alles Gute für deine Lokale, für die Restaurants und für die Nationalmannschaft. Und sagen wir mal so, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit wissen, dass der Titel nach Deutschland kommt, dann machen wir eine weitere Ausgabe und reden nur eine Stunde bitte nur über die Party, die dann auch stattgefunden hat, ja. Intern. Ist das ausgemacht?
Wenn ich dann noch was weiß davon, dann,
okay. Dann... Vielleicht müssen wir uns jemand dazu einladen, der es ja noch weiß. Wird es keinen geben, meinst
du? Könnte problematisch werden. Oder der dann drüber reden wird.
Okay. Also danke, lieber Anton, fürs Kommen.
Ich danke alles dir. Gute. Servus.